So, die Darstellung mag wegen des Themas nicht so ganz ideal sein, aber das meiste erzähle ich eh. Und wenn ihr Fragen habt oder irgendwas nicht so richtig erkennen könnt, fragt mich und ich lese es euch vor oder erkläre es euch. Ja, herzlich willkommen, es geht um Gopher. Wir haben auf dem diesjährigen VCFE das Thema Online-Kommunikation und da haben wir, das heißt der Martin, der Ingo und ich, das Gopher-Protokoll ausgegraben und mitgebracht und sozusagen hier einen kleinen Vortrag gemacht über die Rückkehr des Gophers. Der ganze Vortrag läuft auch selber über Gopher. Das heißt, ich habe hier einen Gopher-Client in diesem hier. Das ist ein Webbrowser, der auch Gopher kann. Das ist der SeaMonkey. Der läuft gerade auf einem älteren OS 2. Ich habe auch, werde ich hinterher noch zeigen, einen richtigen Gopher-Client. Das ist der hier. Der zeigt das dann entsprechend so textuell mit Icons an. Aber erst gucken wir uns an, was denn das Gopher überhaupt ist. Worum geht es denn überhaupt? So, Gopher ist ein Internetprotokoll. Es ist TCP/IP basiert. Es ist ein hierarchisches Protokoll, ähnlich wie ein Dateisystem. Es ist dafür da, um Texte und Dateien ausliefern zu können, wobei Dateien beliebige Dateien sein können. Das können Grafiken sein, das können Musikdateien sein, das können Programmdateien sein, Archive, was man sich so vorstellen kann. Es ist sehr, sehr simpel und ich werde auch gleich mal zeigen, wie sich das so auf der Netzwerkebene, wie das aussieht. Und eigentlich das, was beim Gopher relativ neu war, seinerzeit 1991, als es erfunden wurde, ist, dass es Links zu anderen Gopher-Servern erlaubt. Mein Eindruck vom Gopher so weiter ist, es ist im Grunde etwas wie das FTP-Protokoll, nur einfacher auf der Protokollebene, das heißt nicht mit Zurückverbindungen, und es hat Links. Das hat es eigentlich dem FTP voraus, weil beim FTP habe ich dann keine Möglichkeit, ich kann zwar die Dateien sehen, ich kann Verzeichnisse sehen, habe aber da keine Möglichkeit, wirklich direkt einen Link auf einen anderen FTP-Server zu setzen oder so. Ich kann höchstens eine Textdatei irgendwo reinlegen und schreiben, okay, diese Daten, die früher in diesem Verzeichnis lagen, liegen dann nun dort. Und dann muss der Benutzer halt entsprechend den anderen FTP-Server anwählen. So, und Gopher war angetreten, dort ein einfaches System zu machen, was sich untereinander vernetzen kann. Wurde im Frühjahr 1991 entwickelt von dem Mark McCoyle, Farhad Ankhlesaria, Paul Lindner, Daniel Torrey und Bob Alberti an der Universität of Minnesota. Und da kommt auch der Name Gopher her, weil der Gopher, das heißt das Erdhörnchen, das ist das Maskottchen von dieser Universität. Und die haben diesen Namen und das Maskottchen dann auch gleich für das Protokoll übernommen. Im Vergleich zum heutzutage allgegenwärtigen World Wide Web ist Gopher sogar ein bisschen jünger. Das heißt, das World Wide Web von Tim Berners-Lee wurde ein paar Tage oder Wochen vorher erfunden. Allerdings hat sich Gopher in der Anfangszeit viel, viel schneller durchgesetzt. So hat man das Gefühl, dass Gopher irgendwie das ältere Protokoll ist und World Wide Web und HTTP und HTML irgendwie später kamen. Die sind aber relativ zur gleichen Zeit entwickelt worden. Und weil Gopher so einfach war, hat es sich aber viel, viel schneller verbreitet in der Anfangszeit. Und später dann... denke ich mal, dass der Tim Berners-Lee vom Gopher dann auch wusste, aber da hatte er HTML ja schon und HTTP schon entwickelt. Ich denke mal, dass die an der Universität Minnesota nichts davon wussten, dass der Tim Berners-Lee bei CERN dieses HTTP und HTML entwickelt. Weil dann hätten sie wahrscheinlich da irgendwie was zusammen gemacht. Ja, bitte?
Also der Punkt ist, beide hatten natürlich das gleiche Problem. Du hattest wissenschaftliche Texte, die du irgendwie verknüpfen wolltest miteinander. Das war ein Riesenproblem, was man damals nicht lösen konnte. Und das Web gab es ja als Web schon im Prinzip. Also das heißt,
das Internet
gab es schon. Was es nicht gab, ist das, was heute als WWW bezeichnet wird.
Ja.
World Wide Web hat nichts mit dem Transportprotokoll erstmal zu tun. Und nachher dann war es dann so, als es dann Gopher gab und später HTTP kam. Ja, ich meine, HTTP ist halt bunt und schick und Gopher halt nicht.
Genau,
was viele Wissenschaftler am Anfang auch geschätzt haben. Eine Sache, der Name Gopher ist übrigens ein doppelter Hinweis. Einmal ist es auf das Maskottchen und zweitens ist es für Go for it. Go for it.
Mhm.
Das ist, ich habe nur woanders mal gelesen, dass das der Grund ist, dass sie den Namen dann wirklich genommen haben.
Also, ich habe mal wo auf einem Gopher-Server auf hohem Niveau gelesen, dass das ist auch ein bisschen wie so ein Hamster ist, also der läuft los, will sich debuggen und kommt dann zurück.
Ja.
Geht los, holt sich die Information und kommt dann damit zurück.
Also es gibt, denke ich mal, mehrere Gründe, warum dieser Name dann benutzt worden ist. Und sicherlich der Grund, warum dann später Gopher ins Hintertreffen gekommen ist gegenüber dem HTTP und HTML, ist, dass man mit HTML viel mehr Möglichkeiten der Darstellung hat. Wenn ich mal hier weitergehe. So, es war erfolgreich in den Jahren 1991 bis 1994, weil es auch sehr einfach zu implementieren war und auch besonders, weil es auch auf nicht grafischen Systemen sehr gut funktioniert. Das heißt auf Terminal-Bildschirmen, auf MS-DOS-Rechnern, auf allen Rechnern, die keine große Grafikausgabe haben, sondern eine Textausgabe haben. Da funktioniert Gopher sehr gut, da funktioniert aber HTML nicht sehr gut. Es gibt zwar einige textbasierte Webbrowser, aber die können nicht alles, was HTML kann, auch wirklich darstellen.
Das ist aber eine Sache derjenigen, die Seiten auch normalerweise solltest du für jedes grafische Element, was du verwendest, einen Alternate-Text setzen und
ja,
dann funktioniert das alles.
Ja, klar.
Nur werden heutzutage Webseiten von Idioten gebaut. So.
Von unwissenden Idioten.
Leute, die so viel Geld haben, dass sie sich guten Rechner leisten können.
So, wie funktioniert denn Gopher überhaupt, wenn wir uns das angucken? Es fängt damit an, dass der Client, also ein Gopher-Client, baut eine TCP-Verbindung auf Port 70 zum Gopher-Server auf.
Frage.
Ja.
Du hast gesagt, Gopher ist ein Tick älter, also ein paar Tage oder so. Aber
jünger.
Jünger, ja. Näher bei uns. Aber offensichtlich haben sie den Port früher registriert als Tim Berners-Design für HTTP. Oder?
Das müsste ich mal nachgucken, das weiß ich nicht. Also die Ports werden nicht reihenfolgemäßig vergeben.
Nicht
zwangsläufig.
Nicht zwangsläufig, okay.
Also es kann durchaus sein, dass Port 80 früher registriert war als Port 70.
Okay, danke.
Und der wird bestimmt eine Weile gebraucht zum Entwickeln.
Ja, eben. Dass sie früher angefangen haben oder so und später veröffentlicht haben oder
ja. So, als zweiten Schritt sendet der Client einen sogenannten Selector. Das heißt, das gibt an, was er denn gerne sehen möchte. Wenn ein leerer Selector gesendet wird, das heißt einfach eine leere Zeile, dann ist das eine Anfrage an das Hauptmenü des Servers. Und der Server dann, der antwortet mit der gewünschten Datei oder dem gewünschten Menü. Das heißt, es kann entweder eine Datei zurückgesendet werden oder es kann eine Menüauflistung zurückgesendet werden, die wiederum dann Referenzen auf andere Dateien oder andere Server enthält. Und der Client zeigt dem Benutzer dann das Menü oder die Datei. Und das ist es im Grunde, was das Gopher macht. Und das ist so simpel, dass man das so ohne weiteres auch mit einem ganz einfachen Telnet-Programm nachstellen kann. Und das will ich euch mal zeigen hier. Ich habe hier einen... Bitte? Ich habe hier einen Telnet-Programm, ein grafisches Telnet-Programm und mache hier eine Verbindung zu Localhost auf, meinem Rechner hier lokal, auf dem mein Gopher-Server läuft, Port 70. So, jetzt ist die Verbindung offen. Und jetzt wartet der Gopher-Server erstmal, dass ich ihn dem Selector schicke. Wenn ich jetzt einfach nur die Eingabetaste drücke, dann kriege ich das Hauptmenü. Und das Hauptmenü sind diese drei Zeilen hier. Und was wir hier sehen, ist in der ersten Spalte, da gibt es einen Pfeiltyp, der angibt, was ist das hier... Was ist das für eine Datei oder für eine Referenz, die dort angezeigt wird? Also zu den, was für Dateitypen es gibt, komme ich gleich noch drauf. Dann kommt der Text, der im Menü angezeigt werden soll. Das wäre zum Beispiel hier die erste Zeile About this Gopher Server. Das zweite ist Getting Started with GoSurf und das dritte ist Gopher auf dem VCFE 11. In der nächsten Spalte, und die Spalten sind jetzt alle mit Tabulatoren getrennt, kommt dann der neue Selector. Das wäre hier About.doc für das erste Eintrag, GoGopher.doc für den zweiten Eintrag und VCFE.70 für den dritten Eintrag. Danach kommt der Server, auf dem diese Datei liegt oder diese Referenz oder dieser Link liegt. Das ist für alle drei Einträge Localhost. Und danach kommt wieder mit dem Tab getrennt der Port. Das heißt, über Menüs können wir auch andere Gopher-Server ansprechen, die auf Nicht-Standard-Ports laufen, zum Beispiel auf Port 71 oder 77 oder so etwas. Und danach sehen wir hier Disconnected, danach schließt der Server schon wieder seine TCP-Connection und wir haben die Informationen. Wenn wir jetzt weitergehen wollen, und hier zum Beispiel, wenn wir uns angucken wollen, was liegt denn unter dem Stichpunkt Gopher auf dem VCFE Nummer 11, dann müssen wir als nächsten Selector dieses VCFE.70 übergeben. Und das mache ich jetzt mal. Ich mache jetzt wieder eine neue Telnet-Verbindung auf, Port 70. Und jetzt tippe ich ein VCFE.70 und kriege jetzt ein anderes Menü zurück. Und dieses andere Menü sagt hier zum Beispiel oben, was ist Gopher? Und das ist die Datei whatis.txt, liegt auf localhost Port 70. Und in dem gleichen haben wir jetzt weitere Informationen hier. Das heißt, wenn ich jetzt wieder drauf gehe. Gute Frage. Ja, dürfte er, weil die Trennzeichen sind Tabulatoren. Das ist das Einzige, was nicht in einem Selector sein darf, ist ein Tabulator.
Dann schreibe ich den auch einfach nur so rein, das Leerzeichen, Enter und das
Weiter. Ja, ja. Weil die Felder, das heißt zwischen dem Anzeigetext und dem Selector, da ist ein Tabulator und das ist das Trennzeichen.
Ich vermute, mein Zeilenumbruch darf auch nicht drin sein.
Oder? Zeilenumbruch darf auch nicht drin sein, weil alles immer auf einer Zeile drin steht. So, was ich hier als nächstes gemacht habe, ich mache es nochmal. Ich öffne wieder meinen Port 70 hier und dann gebe ich ein whatis.txt, das heißt den Namen der ersten Datei. Und dann kriege ich die Datei zurückgesendet. Das heißt die reine Textdatei, die ich auch im Browser angezeigt bekommen habe.
Also den Inhalt der Datei.
Den Inhalt der Datei, genau.
Datei selbst.
Ja, im Grunde schon kriege ich wie einen Dateitransfer die Datei zugeschickt.
Mit dem Dateinamen und den Dateiattributen?
Nee, das nicht.
Also,
ja, das andere sind Metadaten. Also die Metadaten kriege ich nicht zugeschickt, aber ich kriege die Datei zugeschickt.
Du bekommst auch die Dateilänge nicht mitgeteilt vom Gopher Server?
Nee. Das ist einfach eine TCP-IP-Verbindung.
Der Client.
Und Ende ist dann, wenn der Server seine Verbindung zumacht. Dann ist Ende. Es gibt ein Endezeichen hier. Ganz am Ende schickt der Gopher-Server auch immer einen einzelnen Punkt in einer einzelnen Zeile. Das ist auch...
Also wie SMTP.
Ja, genau. Das ist der Indikator, dass da jetzt die Ausgabe zu Ende ist.
Und ja. Das ist eine Binärdatei? Grafisch?
Im Grunde...
UF?
Ja, bis die Verbindung.
Okay.
Ab geht. Und dann muss ich halt als Client, was ich bis dahin empfangen habe, nehmen und dann irgendwie bearbeiten. Also wenn ich ein GIF habe oder so weiter, muss ich das dann als GIF interpretieren. Und doch, da komme ich jetzt zu. Gehen wir jetzt wieder hier hin. So, Aufbau eines Menüs nochmal rekapitulieren. Pro Zeile haben wir erst den Dateityp, das ist immer ein Zeichen. Kann nicht mehr sein. Dazwischen dem Dateityp und dem Namen gibt es auch kein Leerzeichen oder Tab. Das hängt immer direkt zusammen, weil der Dateityp ist immer ein Zeichen. Insofern zum Parsen sehr einfach. Dann haben wir den Namen, das ist der Menüeintrag, das, was dem Benutzer angezeigt werden soll am Bildschirm. Dann haben wir den Selector. Man könnte auch denken, das ist der Pfad im Dateisystem. Oder wenn wir uns das gesamte Netzwerk als großes verteiltes Dateisystem angucken, dann ist es natürlich auch der Pfad dann auf einem bestimmten Server, auf einem, muss nicht der lokale Server sein. Dann haben wir den Servernamen oder die IP-Adresse und den Port, von wo wir die Daten holen können. Und Feld 1 ist immer ein Zeichen, Felder 2 bis 5 sind durch Tabulatoren getrennt. Und hier sind die Dateitypen, die angezeigt werden im Menü. Die richtigen Dateitypen für eine Datei anzulegen, das ist Sache des Administrators, der den Grover-Server pflegt. Das heißt, der Administrator, der muss diese Menüdateien einpflegen und der muss bei Verweisen auf einer GIF-Datei auch hier gucken und sehen, okay, das Dateityp für GIF ist ein kleines G. Man muss also, wenn auf einen GIF verwiesen wird, muss vorne ein kleines G stehen. Na, wir haben also hier 0, das ist eine Textdatei, reine ASCII-Textdatei. 1 ist ein Dateilisting, 2 ist eine CSO-Suchanfrage. Fragt mich jetzt nicht, was CSO ist, das müsste ich nochmal nachgucken. 3 ist eine Fehlermeldung, 4 ist eine BinHex-kodierte Textdatei, die dann entsprechend wieder zurückkonvertiert werden muss. 5 ist eine binäre Archivdatei, zum Beispiel ein ZIP oder ein TargetZ oder so etwas. Wobei nicht spezifiziert ist, welche Kompression und welches Archivformat da verwendet wird. Sodass das der Client irgendwie rausfinden muss, ob es jetzt ein ZIP ist oder ein TargetZ oder so etwas. 6 ist eine UOL-encoded Textdatei. 7 ist Anfrage an eine Suchmaschine. 8 ist ein Link auf eine Telnet-Sitzung. Da kann dann halt direkt ein Telnet-Client gestartet werden. 9 ist eine generische Binärdatei, also irgendwas binär und da...
Application of that stream.
Genau. Da fragt der Grover-Client dann an, wo willst du speichern, Benutzer? Und dann kann der Benutzer halt auswählen, wo das gespeichert werden soll. Beim ganz ursprünglichen Grover, das heißt das, wie es im RFC steht, da gab es auch nur diese 0 bis 9. Alle nicht-numerischen sind später noch hinzugekommen. Und es gibt dann auch abweichende Gopher-Server, die nicht alle Typen oder Clients, die auch nicht alle Typen unterstützen können. Später zugekommen ist G fürs GIF-Bild, H für eine HTML-Datei. Das heißt, wir können auch Gopher benutzen, um HTML-Dateien auszuliefern. Und wenn wir dann einen Client haben, wie einen Webbrowser, der kann das dann auch als HTML darstellen. I ist eine Informationsnachricht. Das heißt, das ist einfach Text, der am Bildschirm in der Liste mit dargestellt wird. Über dieses I kann man schon so etwas wie, ja, ganz krude wie machen, wie man es beim HTML machen kann. Man kann nämlich Informationen, das heißt Text und andere Datentypen auf der gleichen Seite mischen. Man kann zum Beispiel einen Link und einen Text zusammenbringen dadurch, was beim Gopher, beim klassischen Gopher gar nicht so möglich war, sondern da gab es nur Menülisten oder Texte, aber in den Texten gab es keine Links. Wenn man den Link haben wollte, musste man wieder ins Menü zurück und da den Link folgen. Ja, bitte?
Also wenn ich das recht verstehe, ist dann die einzige Metainformation, die es gibt, nämlich Dateityp, nur im Menü und das heißt, bevor man auf den Link klickt, das heißt, der Gopher Client muss ich merken, auf welchen Dateityp er sozusagen geklickt oder ausgewählt wurde und das dann dazu in Zukunft heraus runterzuladen Datei zuordnen.
Genau.
Aber was, also ich meine, der Selektor 0, wie kriegt er zum Beispiel, also der leere String, das Hauptmenü, das muss immer ein Menü sein.
Ja, genau, wenn es leer ist. Menüs
sind Textdateien,
oder wie? Menüs sind Textdateien.
Wie macht er denn einen Unterschied zwischen Textdatei und Menü?
Ja.
Der Menü
sind
ja diese Strukturen,
die es erklärt. Genau, Menü muss diese spezielle Struktur
also
haben.
Also er schaut dann rein, ist es sowas, dann nehme ich es
an. Nee, das ist im Grunde, wenn, wenn es 1 ist hier,
ja.
Dateilisting heißt auch Menü. Also
ach so, okay.
Das ist dann eine Referenz auf einen Menüeintrag.
Okay, also wenn man Menü dann 1 nicht 0, dann hatte ich das irgendwie vorhin falsch gesehen, ja. Was ist CSO?
Weiß ich nicht.
Ah.
Das, also meine Vermutung ist, dass das eine Suchmaschine war, aber keine HTML- oder Gopher-Suchmaschine, sondern eine Suchmaschine, die es im universitären Bereich damals gab. Das heißt, eine Verbindung zu einem wie immer geartet im Großrechnersystem, der dann suchen konnte. Aber da müsste ich nochmal recherchieren, was genau CSU-Suchanfrage ist. Womit ich mich auch noch nicht beschäftigt habe, aber noch machen werde, ist dieser Typ 7, Anfrage an eine Suchmaschine. Weil wenn wir eine Anfrage an eine Suchmaschine schicken, müssen wir die Möglichkeit haben, auch einen variablen Wert irgendwie der Suchmaschine mitzuteilen, nämlich das, was wir suchen. Und das wäre die einzige Möglichkeit, beim Gopher auch wieder mit dem Server zu sprechen und dem Server irgendwie Daten zurückzugeben, um auch eine gewisse Interaktivität hinzubekommen. Wie das genau funktioniert, habe ich mich aber noch nicht mit in der Tiefe beschäftigt.
Ja, wäre das dann nicht die Antwort auf die Suchmaschine, weil das sind ja die Dateitypen, die der Server ausnimmt.
Nee, das ist ja ein, das ist ja ein Menü. Das ist ja ein Menü. Und bei 7 ist sozusagen ist ja ein Link. Und das wäre dann ein Link auf eine Anfrage einer Suchmaschine. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wenn Typ 7 im Menü erscheint, dass dann der Client irgendwie ein Eingabefeld präsentieren muss, wo der Benutzer was eintippen kann. Und dass das dann als nächste Anfrage, als Selektor, das heißt mit dem, was der Benutzer eingetippt hat, zum Server geschickt wird.
Kannst du das nicht gleich ausprobieren?
Können wir gleich mal ausprobieren, ja. Genau, und da sind noch die anderen. Wir haben noch undefinierte Bilddatei, das kann dann JPEG oder TIFF oder sowas sein, da muss der Client halt selber rausfinden, was es ist. Sounddatei ist meistens WAV, kann aber auch MP3 oder sowas sein, auch da muss der Client selber entscheiden. Und dann gibt es noch das große T für eine 3270 Telnet Session. Die Details, die glorreichen dafür, gibt es in RFC 1436. The Internet Gopher Protocol. Das ist der Original RFC, der das Protokoll spezifiziert. So, ist denn Gopher heute noch relevant? Das sogenannte World Wide Web, also World Wide Web steht jetzt hier für HTML über HTTP, nicht für das Internet. Internet gab es schon viel, viel früher, aber das World Wide Web hat Gopher seit 1994 weitgehend verdrängt. Hauptgrund ist, dass HTML viel reicher an Darstellungsformen ist. Man kann halt verschiedene große Überschriften machen, man kann halt Fettschrift, man kann halt Bilder einfügen. Selbst HTML 1.0 war damals schon von der Gestaltungsmöglichkeit viel fortschrittlicher als das, was man mit Gopher machen konnte. Zum Beispiel, um Tabellen anzulegen, musste man im Gopher halt eine Textdatei machen und irgendwie ASCII-Tabellen machen. ASCII-Art-Tabellen machen, während ich in HTML schon damals den Table-Tag hatte, um Tabellen herzustellen. Aber wo liegen denn jetzt die Vorteile von Gopher? Man braucht auf dem Client kein HTML-Rendering. Das sind alles nur reine Textinformationen. Insofern funktioniert es auch wirklich auf der kleinsten Maschine. Und insofern ist es, denke ich mal, auch für uns hier auf dem Vintage Computer Festival interessant, weil man kriegt es auch auf einer CPM-Maschine hin oder auf dem C64 oder auf dem Schneider CPC. Da muss man keinen HTML-Renderer schreiben. Man sendet nur eine Anfrage und kriegt Text zurück und muss das irgendwie aufbereiten und den Benutzer darstellen. Und das Programm muss sich im Grunde merken, welche Menüeinträge gekommen sind. Und der Benutzer wählt dann einen davon aus und das wird dann als Selektor für die nächste Anfrage genommen. Das ist so simpel, das geht auf der kleinsten Maschine. Auch dynamische Gopher-Server sind relativ einfach zu erstellen. Das heißt, man kann Gopher machen und man kann dynamisches Backend machen. Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, einen Gopher-Server zu machen, der Wikipedia-Inhalte zurückliefert. Oder jemand hat schon einen Gopher-Server gemacht, der Twitter-Inhalte zurückliefert. Gopher ist auch sehr zugänglich für blinde Menschen, weil es reine Textinformation ist. Es sind jetzt keine Bilder oder so etwas. Und da kann keiner auch irgendwie einen Alt-Tag vergessen. Insofern ist es da sehr gut. Und so ein Gopher-Server ist einfach aufzusetzen, aufzubauen. Man installiert die Software, man spezifiziert das Verzeichnis, in dem die Gopher-Informationen liegen sollen. Und dann erstellt man diese Menüdateien und packt die Texte rein und schon hat man den Server fertig. Das ist so weniger aufwendig, als jetzt einen Webserver zu machen. Wobei natürlich ein Webserver auch nicht wirklich schwierig ist.
Was für eine Zeichenkodierung arbeitet Textdatei über Menü?
Das, da gibt es kein Standard. Also normalerweise rein ASCII, das heißt 7-Bit ASCII, und wenn man darüber hinausgeht, müssen sich Server und Client irgendwie verständigen, aber das ist nicht im Protokoll festgelegt. Ja, in den Clients zum Beispiel, wenn ich hier in diesen Client hier reingehe, dann unter Optionen gucke, Einstellungen, Codepage, dann kann ich hier halt auswählen, ob ich die 437, die 850 oder die 1004 Codepage haben möchte.
Und UTF-8 fehlt in dem Fall noch.
Ja, das ist halt von 1994, was ich jetzt hier habe. Da war UTF-8 noch nicht so verbreitet. Aber sicherlich moderne Gopher-Clients könnten wahrscheinlich auch UTF-8 dann machen. Weiß nicht, Ingo, hattest du getestet? Ist er noch da? Da ist er. Hattest du getestet? Du hattest so UTF-8 und so
Dateien? Ja, also ich habe einen Gopher-Client auf der Nextstation, der kann kein UTF-8. Also da kommt, je nachdem wie diskutiert ist, wir bezeichnen. Oder es wird so oktal kodiert geschickt. Und ein recht neuer Gopher-Client auf macOS 10, der kann auch zum Beispiel Umlaute darstellen. Also wenn man dann zum Beispiel die Dateien UTF-8 oder UTF-16 definiert, dann kommen auch Umlaute zum Beispiel drin.
Aber das ist nicht im Protokoll festgelegt und auch der Client und der Server können sich nicht drüber unterhalten und nicht nur einen Zeichensatz oder eine Codepage aushandeln. Das muss sozusagen irgendwie auf einem anderen Kanal geschehen. Da merkt man halt schon, dass das Gopher-Protokoll ein paar Tage auf dem Buckel hat und nicht so weit entwickelt ist wie das HTTP. So, was kann man heute machen? Es gibt ein paar Gopher-Server im Internet. Die findet man zum Beispiel, wenn man sich den Gopher-Artikel in Wikipedia durchliest. Da gibt es dann eine Liste von Links, wo Gopher-Server sind, auf denen auch eine ganze Menge Inhalte sind. Ja, bitte?
Gibt es Veronica noch?
Ja, das gibt es auch noch. Veronica ist eine Suchmaschine im Gopher-Space. Das heißt, ähnlich sowas, sage ich mal, im kleineren Maßstabe wie Google fürs World Wide Web ist dann Veronica eine Suchmaschine für alle Gopher-Seiten. Und die findet man auch über die Wikipedia-Seite, da findet man dieses Veronica.
Apropos,
ja?
Suche und sowas, gerade letztens auf einer Gopher-Mailingliste, irgendwo bei flutgap.com kann man die abonnieren. Hat einer geschrieben, er hätte den Gopher-Space im Juni 2007 abgescannt und hätte da jetzt eine große tar.gzip-Datei draus gemacht und das als Torrent, wird im Moment als Torrent verteilt, das sind etwa 15 GB. Ich habe das mal, also es stand auf /.boing.boing und ich habe es mal auf Symlink auch noch drauf getan, also wenn das jemand interessiert. Also, es ist da auch verlinkt, wie er das abgescannt hat, er hat einen Gopher-Bot geschrieben und ich habe es mal runtergeladen, ich bin im Moment in Torrent am 7, hauptsächlich weil ich wissen wollte, ob mein Gopher-Server da auch drin ist, ich habe aber noch nicht nachgucken können. Und ich habe auch schon, es gibt noch mehr Suchmaschinen, Veronica, weiß ich jetzt nicht, sagt mir aber was, es gibt noch eine zweite, aber am besten bei Gopher Flutgap.
Es gibt irgendwie, glaube ich, das Jugtail. Früher hieß es Jughead.
Ja, ja.
Und jetzt heißt es Jugtail.
Gopherflutgap.com, natürlich als Gopher ansprechbar.
Ich glaube, Sie haben
auch. Der hatte eine recht umfangreiche Liste von Gopher-Servern und so Zeugs. Also, das ist auch der die Mailingliste nicht betreibt. Die ist jetzt irgendwo bei Debian gehostet. Ja.
Also ein guter Anlaufpunkt auch, um das Flutgap zu finden, ist halt Wikipedia. Weil das kann man sich, denke ich mal, gut merken. Wenn man, jeder weiß, wie man zu Wikipedia kommt, da Gopher reinkommt. Und da findet man die Links zu Flutgap und zu Veronica und zu Tailhead und den ganzen anderen Sachen. Welche Clients kann man benutzen? Auf modernen Betriebssystemen der SeaMonkey, das heißt der ursprüngliche Mozilla Webbrowser, der kann Gopher. Der Firefox kann es auch. Es gibt für den Firefox noch so eine Erweiterung, so ein Plugin, was man runterladen kann, das heißt Overbyte FF. Und das erweitert den Firefox nochmal um spezielle Gopher-Funktionalitäten, wenn man das dazu installiert. Der Camino auf dem Mac kann es, der OmniWeb, den habe ich jetzt nicht aufgeführt, kann es auch. Und der Linux, Epiphany, Galleon und der Conqueror. Und der Lynx-Browser, der textbasierte Browser, der kann auch Gopher.
Opera Text. Hat halben Support drin. Ja. Mhm. Und zwar, ich glaube, Opera funktioniert dann, wenn du einen Webproxy benutzt, der den Gopher-Backend hat.
Genau, er weist dich darauf hin, also es poppt dann so ein Fenster auf. Wenn du Gopher benutzen willst, dann benutzt bitte einen Proxy.
Mhm. Also muss ich oder also kannst nicht was
wirklich. Er hat Support dafür, aber er kann es nicht wirklich, genau.
Genau, er macht HTTP, glaube ich, Anfragen an den Proxy und der Proxy muss es dann können. Mhm. Also Creed kann es. Ja, aber versucht es trotzdem. Besser als nichts.
Ja. Hast du schon mal nachgeschaut, was CSO eigentlich ist?
Oh ja.
Also ich habe einen Artikel gefunden, wo es darum geht, wie man sich dafür anmeldet von 1900 und hast du nicht gesehen damals. Übrigens auch eine Mail von Tim Berners-Lee, wo er fragt, was denn eigentlich mit dem Protokoll jetzt eigentlich ist, ob man das in die W3 schon mal übernehmen soll und so weiter. Mhm. Hier steht drin, in dieser FAQ, the CSO name server provides an efficient database for the storage and retrieval of a variety of information over the internet. Its primary use is for telephone and email directories. But it may be used to store any type of information. Also Datenbank für Telefonnummern und so Zeug.
Okay.
CSO is the informal name given to an electronic phone book name server database developed at the Computing and Communications Services Office at the University of Illinois by Steve Dorner and others. Das ist auch der die erste Implementierung von dem Ding hatte. And since adopted by a number of other institutions. Deswegen findet man es auch manchmal unter CCSO name server. Das ist der englische Wikipedia-Artikel.
Okay.
Die FAQ habe ich aber woanders gefunden. Mhm. Also Telefonnummernzeug, besonders Abfrageformat, relativ simpel. Und deswegen hat man sich überlegt, das per Text dann irgendwo vor einzubinden.
Ja.
Cool. Danke.
So, auf der Serverseite, wer gerne einen eigenen Gopher-Server aufsetzen möchte, es gibt diesen Aftershock, der ist in Java geschrieben, Java 1.4 oder größer. Das heißt, der funktioniert auf ziemlich vielen Betriebssystemen. Das hier sollte eigentlich ein F sein, das heißt GoFish. Das ist ein sehr oft benutzter Server. Mgot ist in C geschrieben, das ist nur eine C-Datei. Sehr, sehr, sehr simpel. Und ja, es gibt welche hier in Perl, in Basic. Da sieht man auch, wie simpel Gopher ist. Man kann es auch in Basic machen. Es gibt einen hier, Gopher Cannon, der läuft unter Windows. In Python gibt es einen. Ich benutze hier den GoServe unter OS2. Der ist in Rex geschrieben. Auch eine Scripting-Sprache. Und es gibt noch keinen Ruby. Vielleicht mache ich das auch nochmal.
Auf anderen Systemen laufen, wo Rex läuft.
Bitte?
Der wird nur auf anderen
Systemen. Nee, der wird nicht auf anderen Systemen, weil Rex selber hat keine Socket und keine TCP-IP-Schnittstellen. Wie der funktioniert, der hat eine C-Server. Der das ganze TCP/IP macht, das heißt, der horcht auf ein Socket und wenn der eine eingabende Kommunikation hat, dann gibt er den Selector und diesen String, der da kommt vom Client, an ein REX-Programm, führt das REX-Programm aus und das REX-Programm gibt dann die Inhalte zurück und die werden weitergeleitet. Also das heißt, ohne weiteres, rein REX ist es nicht, es hat halt noch so eine kleine Schicht in C geschrieben, aber man kann sicherlich diese in C geschriebene Schicht auch auf andere Systeme umsetzen, weil es eigentlich nur diese Socket-Funktionalität und die Server-Funktionalität dem Rex zur Verfügung stellt. Ja. Er ist auch, er macht hier auch ein bisschen mehr, das hier ist der Server, er hat halt auch eine grafische Oberfläche hier und zeigt mir an, wie viele Transactions da waren, wie viele Clients gesehen haben, wie viele Bytes gesendet wurden, wie viele gleichzeitige Connections ich hatte und solche Geschichten. Aber das braucht man ja nicht unbedingt. Das Schöne bei diesen Gopher-Servern, die über eine Scripting-Sprache laufen, wie Rex oder auch Perl oder Python ist, dass man dann natürlich sehr einfach dynamische Inhalte zurückliefern kann. Dass mir die Skriptsprache kann mir irgendwas zusammensuchen, das heißt, es muss keine statische Textdatei sein, sondern ich kann mir das dynamisch irgendwie zusammensuchen und dann als Text zurückgeben. Und damit kann man sehr viele andere Protokolle oder sehr viele andere Informationsquellen über das Gopher auch verfügbar machen. So, wir haben noch keinen Gopher-Server fürs VCFE, aber die Daten, die auf der VCFE-Webseite sind, die würden auch wunderbar ins Gopher reinpassen. Wenn sich einer berufen fühlt, macht es mal.
Machen wir?
Mhm.
Okay.
So, noch ein Teaser. Was gibt es bei uns auf der Ausstellung zu sehen? Wir sind hinten an der gegenüberliegenden Wand zu sehen. Wir haben dort einen Gopher-Server auf einem IRIX-System. Das ist der Aftershock. Wir haben mehrere IRIX-Server auch da stehen, mit also SGI-Server, die man sich auch noch angucken kann. Wir haben einen alten Netscape, ich glaube Netscape 2.0 ist es, der auch Gopher-Client ist. Das kann man sich angucken. Dann gibt es den OmniWeb auf NextStep. Wir haben dann einen Next stehen, auch vernetzt, die auf diesen Gopher-Server zugreifen kann. Und sehr retro ist dann Gopher über Telnet auf einem DOS-Server. Das heißt, der DOS-Server macht einen Telnet auf Port 70 und man kann von da aus auch Gopher lesen. Und den OS2 Gopher-Server, einen Client, der hier auf meinem Laptop läuft. So, schaut doch mal vorbei. Und gemacht haben es der Martin, der Ingo und ich. Schön. Wegen der Geschichte mit der Suchanfrage. Ich denke mal nicht, dass wir das jetzt hier raustüfteln können. Ich werde das aber gleich an unserem Ausstellungsstand raustüfteln. Und wer Interesse hat, kann mitkommen und mittüfteln oder in 2 Stunden vorbeigucken und sich die Lösung anschauen. Ich danke euch für das Interesse und fürs Hiersein.